Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile fünften netzpolitischen Videowochenrückblick. Nach 4 Folgen dachten wir, wechseln mal ein bisschen die Kulisse und heute, 19:15 Uhr, habe ich gehört, ist auch Frühlingsanfang. Deswegen haben wir uns mal ins Grüne begeben und mein Name ist Florian, das ist Anna, die wieder bei uns ist und wir steigen mal direkt ein. So eins der großen Themen die Woche war ja die Vorratsdatenspeicherung mal wieder und dazu gab es eine große Debatte im Bundestag. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, genau. Das Ganze hat ungefähr so angefangen, dass Sigmar Gabriel letzte Woche von sich gegeben hat, dass er wieder Vorratsdatenspeicherung will und das dann damit begründet hat, dass ja in Norwegen bei diesen Anschlägen von Anders Breivik die Vorratsdatenspeicherung geholfen hätte, superschnell die Vorgänge aufzuklären. Und das war ein bisschen komisch, weil eigentlich kennen wir das jetzt irgendwie nicht unbedingt, dass die SPD die Vorratsdatenspeicherung fordert. Das heißt, es kam mir schon so ein bisschen strange vor. Und dann haben wir mal nachgeguckt in Norwegen, aber da gibt's gar keine Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, entweder Gabriel hat gelogen oder da ist irgendwas anderes Komisches im Gange. Und dann haben die Grünen beantragt, im Bundestag eine Aktuelle Stunde zur Vorratsdatenspeicherung zu machen, um das Thema nochmal zu diskutieren. Und wir haben die Debatte mitverfolgt. Und die Debatte war, sag ich mal, ziemlich emotional. Es gab ziemlich viele Zwischenrufe, es gab dann Anfeindungen. Es war wirklich also ein Thema, das viele nicht kalt lässt. Und wir haben eben beobachtet, dass die Argumente, die von den einzelnen Parteien oder von den Fraktionen vorgebracht werden, auf die ein und dieselben Tatsachen beruhen. Das fand ich ziemlich interessant, weil zum Beispiel von der CDU gebracht wurde, ja, wir haben ja dieses EuGH-Urteil, das die Vorratsdatenspeicherung in Europa für ungültig erklärt hat. Und eigentlich sollte man ja denken, ja, das ist ja eigentlich ein gutes Argument, dass die Vorratsdatenspeicherung einfach mal tot ist. Aber die CDU hat das dann so gesagt, ja, das Urteil des EuGH hat ja gesagt, nur die die konkrete Richtlinie ist nichtig. Und das heißt ja, die hat uns jetzt Leitplanken mitgegeben für eine verfassungskonforme Vorratsdatenspeicherung. Die andere Seite sagt natürlich, ja, das EuGH-Urteil war ziemlich deutlich. Wir hatten auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die sagen beide, die Vorratsdatenspeicherung ist so nicht in Ordnung und muss weg. Und wenn der nächste Gesetzesversuch Anlauf kommt, dann kommen wir einfach wieder und machen eine Klage und dann ist sie wieder weg. Das heißt, zu erwarten ist, es wird einen Gesetzesentwurf geben. Das wurde heute auch wieder vom Spiegel behauptet, dass Heiko Maas bis zum Juni einen vorlegen will. Und dann wird es wahrscheinlich wieder eine Klage dagegen geben und dann wird es wahrscheinlich wieder aufgehoben. Das heißt, es geht die ganze Zeit hin und her. Und was wir nicht verstehen, ist einfach, dass die Vorratsdatenspeicherungsbefürworter von Union und jetzt mittlerweile ja auch einige von der SPD das immer wieder versuchen, weil eigentlich müssten sie wissen, dass es komplett haltlos ist und dass man keine verfassungskonforme Vorratsdatenspeicherung einführen kann. Und ein gutes Argument, das in der Debatte gefallen ist, ist auch, wenn man eine Vorratsdatenspeicherung verfassungskonform machen würde, dann wären einfach fast keine Daten mehr da und dann könnte man es auch lassen. Das heißt, prinzipiell ist das eine ziemlich absurde Debatte, die eigentlich langsam mal einfach sterben sollte.
Wie nimmst du da so die Fronten wahr? Du meinst jetzt gerade schon, Teile der SPD sind jetzt auf einmal doch wieder dafür. Verschiebt sich das irgendwie? Oder?
Ja, mit der SPD, das ist ein bisschen schwierig, weil das sind ziemliche Wackelkandidaten. Das heißt, wir haben am Anfang der Legislatur relativ klare Aussagen gehabt, dass man keine Vorratsdatenspeicherung mehr will. Und dann gab es so ein bisschen den Umschwung. Dann meinte Heiko Maas, unser Justizminister, ja, es wird keinen neuen Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung vor dem EuGH-Urteil geben. Das war schon so ein bisschen seltsam, weil eigentlich dachten wir überhaupt keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Und dann war das EuGH-Urteil natürlich eindeutig, Vorratsdatenspeicherung war weg. Und jetzt gibt's halt wieder einen neuen Anlauf. Und ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass eben Anfang des Jahres ganz viele Anschläge stattfanden, zum Beispiel diese Charlie Hebdo-Anschläge in Frankreich. Und dass jetzt natürlich wieder Panik gemacht wird und dass man versucht, so eine Sicherheitssimulation für die Bürger zu erstellen und damit mehr Überwachungsbefugnisse durchzudrücken.
Ja, gerade Frankreich fordert ja auch nochmal extrem, das jetzt wieder auszubauen. Ne? Und,
ja. Genau, wir haben in Frankreich jetzt wieder neue Anläufe zu neuen Verschärfungen von dem Antiterrorismusgesetz, die dann sowas wie IMSI-Catcher einfach erlauben würden, die weitreichende Zensurbefugnisse im Internet erlauben würden und so weiter und so fort. Das heißt, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
Kreativ scheint ja auch, in dieser Woche haben wir herausgefunden, das BSI gewesen zu sein. Die Vorratsdatenspeicherung auf der einen Sache, ne, die ist ja mehr so allgemein, aber da ist ja sehr speziell. Was haben die genau gemacht?
Na, wir haben herausgefunden, dadurch, dass wir interne Dokumente zu Gesicht bekommen haben, zwischen dem Innenministerium und dem BSI, dass das BSI aktiv daran mitgearbeitet hat, den Staatstrojaner zu entwickeln. Vielleicht kommt einem das erstmal gar nicht so komisch vor, aber man muss sich mal klar machen, was das BSI eigentlich ist. Das heißt, das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, und zwar defensiv. Das heißt, das BSI ist dafür da, Angriffe zu erkennen und Strategien dagegen zu entwickeln. Das BSI ist absolut nicht dafür da, aktiv Schadsoftware, Trojaner mitzuentwickeln. Wir haben das ja vorher schon gehabt, dass es da öfter mal so ein bisschen Konfusionen gab. Wir haben auch gezeigt, dass das BSI Sicherheitslücken aufkauft, nicht nur um sie eben zu analysieren und zu verhindern, sondern auch um sie zu benutzen. Und das ist jetzt einfach wieder ein weiterer Schritt, dass die ganze Kommunikation mit dem Innenministerium sagt, ja, wir befürworten das, wir werden mit dem BKA zusammenarbeiten, um den Staatstrojaner zu entwickeln, aber das darf keiner mitkriegen. Wir müssen da so eine Kommunikationsstrategie entwickeln, damit die Bürger weiterhin denken, das BSI wäre quasi nur defensiv für die Sicherheit da und nicht damit in Verbindung kommt. Und einfach auch diese ganze Kommunikation, die wir haben, die eben zeigt, dass das BSI auch noch daran arbeitet, das Ganze zu verdecken und das Ganze zu verschleiern, zeigt einfach, wie wenig man dem BSI vertrauen kann.
Wo kann man denn da eigentlich konkret die Grenze ziehen? Ich meine, wir haben es ja auch in der Offline-Welt schon oft gehört. Obama zum Beispiel hat ja neulich erst von tödlichen Defensivwaffen gesprochen. Wo ist denn da eigentlich die Grenze zwischen Offensiv- und Defensivwaffen? Was würdest du sagen, wo kann man die ziehen?
Ich glaube, man kann die Grenze gar nicht so richtig ziehen. Das heißt aber, man kann eine Grenze schon eindeutig da ziehen, wo das BSI an der Entwicklung von Offensivüberwachungstechnik arbeitet oder wo das BSI Dinge kauft, um eigene Schwachstellen zu entwickeln und nicht nur sich gegen Schwachstellen zu verteidigen und darüber Wissen zu haben.
Dann gab es ja auch noch die Woche im Bundestag eine erneute Debatte, die vielleicht ja auch dann Auswirkungen darauf haben könnte, das neue IT-Sicherheitsgesetz, was wir auch schon seit einiger Zeit begleiten. Ja, was ist da genau passiert?
Na, wir hatten ja jetzt CeBIT-Woche, das heißt, es gab ganz viele Meldungen um die CeBIT und auf der CeBIT sollte eben auch der Entwurf für das geplante IT-Sicherheitsgesetz vorgestellt werden. Wir haben letztes Jahr schon mal einen Zwischenentwurf veröffentlicht, der ist ziemlich ähnlich dem Entwurf, den wir jetzt haben. Und im IT-Sicherheitsgesetz geht es darum, mehr IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen einzurichten. Und genau das ist auch der Punkt bei dem IT-Sicherheitsgesetz, weil dieses kritische Infrastrukturen-Wort ein ziemlich problematischer Ausdruck ist, weil wir einfach nicht wissen, was kritische Infrastrukturen sind. Das heißt, es gilt eben für diese Unternehmen, die dazu zählen, aber selbst die Abgeordneten, die heute darüber debattiert haben, wussten nicht genau, wer das ist. Es steht die Zahl im Raum von 2000 Unternehmen, auf die das zutrifft, aber wer das definiert, ist vollkommen unklar. Das heißt, wir können davon ausgehen, es geht um Energieversorger, es geht um Wasserversorger, aber wir wissen zum Beispiel jetzt nicht, ob das kleine Stadtwerk von Buxtehude eine kritische Infrastruktur ist, wogegen wir davon ausgehen können, dass ein Stadtwerk in Berlin das schon ist, weil einfach der Einzugsbereich ziemlich groß ist. Und so, mit so einer vagen Voraussetzung kann man eigentlich nicht arbeiten.
Und was heißt das genau, dass solche kritischen Infrastrukturen genauer geschützt oder besser geschützt werden sollen? Wie wird das denn konkret ausgestaltet am Ende?
Na, das Gesetz selber verlangt erstmal, dass bessere Sicherheitsstrategien entwickelt werden. Das heißt, dass die Unternehmen solche Strategien erstellen müssen, überhaupt erstmal, was ja leider noch nicht selbstverständlich ist. Dagegen kann man noch überhaupt nichts sagen. Und das Gesetz versucht, glaube ich, vor allem die Möglichkeit, dem BSI zu geben, einen Lagebericht zu erstellen. Das heißt, zu erfassen, welche Sicherheitsvorfälle da sind, um eben zu schauen, gegen was man sich gerade verteidigen muss, was gerade so in der Attackenwelt aktuell ist. Das Problem dabei ist aber, dass das so umgesetzt wurde, dass eben diese Unternehmen bei erheblichen Vorfällen dem BSI Meldung erstatten müssen, das aber anonym tun können. Das heißt, es entsteht kein öffentlicher Druck auf die Unternehmen. Sie berichten dem BSI, da war ein Vorfall, müssen nicht mal dem BSI gegenüber sagen, wer sie sind. Das BSI wird dann wahrscheinlich einmal im Jahr einen Bericht rausbringen, wo es sagt, ja, wir haben ganz viele Attacken, wir brauchen die und die und die Befugnisse. Aber in Unternehmen passiert nichts. Die einzige Möglichkeit, dass ein Unternehmen eine namentliche Meldung machen muss und damit auch quasi die Betroffenen informiert werden, was gerade passiert ist, dass der Vorfall so erheblich ist, dass es zum Ausfall kritischer Systeme kommt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du sitzt in Berlin, das Licht geht aus, weil es keinen Strom mehr gibt und dann kriegst du mitgeteilt, ja, in Berlin gab es einen Angriff, der Strom ist ausgefallen.
Ja, schön.
Das heißt, wenn es sowieso jeder weiß, was passiert ist, dann wird es auch mitgeteilt. Und das ist eben, ja, das wird zum ziemlichen Papiertiger und zu einem zahnlosen Papiertiger, weil eben keine möglichen Konsequenzen auch vorgesehen sind, falls Unternehmen ihrer Pflicht nicht nachkommen, Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren. Mit dem Argument, dass sich das ja dann innerhalb der Branchen von selber regeln würde. Daran glauben wir, glaube ich, nicht unbedingt.
Ja, und dann auch nochmal im Zusatz vielleicht, wenn man jetzt das gerade ja nochmal mit den Sicherheitslücken mitbekommen hat vom BSI oder der Zusammenarbeit mit dem BND, das könnte ja auch kritisch werden.
Ja, oder? Ich glaube, das mit diesem Vertrauen in das BSI, das kam auch heute in der Debatte im Bundestag über dieses IT-Sicherheitsgesetz ziemlich raus, ist vor allem, sag ich mal, bei den Linken und den Grünen nicht unbedingt das Beste, weil man eben auch sagt, wie kann der Bürger quasi einer Behörde vertrauen, die sowas macht. Und wie kann so eine Behörde so viele Befugnisse kriegen? Und wie kann es sein, dass zum Beispiel auch die Geheimdienste, zum Beispiel der Verfassungsschutz, qua dieses Gesetzes, das kommen soll, mehr Mittel bekommen, aber zum Beispiel bei der Bundesbeauftragte für den Datenschutz nur eine einstellige Anzahl von 9 Stellen vorgesehen sind. Beim Verfassungsschutz waren es, glaube ich, 50, also wirklich ein Vielfaches mehr. Und da fragt sich eben, ja, wer soll da geschützt werden, vor was? Und wir haben außerdem noch das Problem, dass diese kritischen Infrastrukturen, die dieses Gesetz betrifft, ja auch keine Behörden sind. Das heißt, die Bundesregierung nimmt sich, ihre Verwaltung, die Länderverwaltung komplett von dieser Pflicht aus, Konzepte zu erstellen in dem Maß oder diese Meldungen zu erstatten, weil sie sagen, ja, wir sind nicht betroffen, wir haben unsere eigenen Maßnahmen. Und das ist, glaube ich, eine ziemliche, sage ich mal, Unverschämtheit, weil eigentlich sollte man ja gerade mit einem guten Beispiel vorangehen und nicht von anderen verlangen, dass sie das tun und selber sagen, ja, wir sind halt irgendwie, machen unsere eigene Sache.
Ja, gut, das war die erste Lesung. Wie geht's weiter? Wie ist der weitere Ausblick? Was ist deine Einschätzung?
Ich fürchte so ein bisschen, dass man dann nicht mehr viel rausholen kann. Also ich finde selbst, sag ich mal, das ganze Gerüst des Gesetzes ist ziemlich schwach und eben dieser Ausgangspunkt, das nur auf Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen zu beziehen, den wird man so leicht nicht mehr rauskriegen. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo es derartig krankt, dass man da nicht mehr viel rausholen kann. Und ich glaube, es bleibt einfach zu hoffen, dass man in Zukunft eine konkretere Regelung zu sowas bekommt. Außerdem steht noch bevor, was interessant sein dürfte, eine ähnliche Richtlinie auf EU-Ebene für Network and Information Security. Und Deutschland will sich quasi als Blaupause oder als Vorbild für diese Richtlinie positionieren. Das heißt, will, dass die EU eine ähnliche Richtlinie rausbringt. Und wir müssen im Prinzip hoffen, dass das nicht passiert. Zum Beispiel, dass wir auf EU-Ebene bessere Vorgaben bekommen, um eben mehr Verbindlichkeit zu schaffen.
Also es scheint mal wieder alles auf die EU rauszulaufen letzten Endes.
Ja, leider. Gut.
Wir bleiben gespannt. Ja, danke schön, Anna. Danke. Das war's mit unserem vierten Videowochenblick. Wochenrückblick. Ich habe noch was zum in die Kamera halten. Wir haben neue Aufkleber. Getreu dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ihr eine Informationsfreiheitsanfrage stellen wollt, dann macht das einfach. Wir haben da eine tolle Seite, eine Kooperation mit Frag den Staat. Oder Kooperation kann man das so sagen. Auf jeden Fall finden wir die gut. Da kann jeder auch Anfragen stellen. Falls ihr mal genauer wissen wollt, was so los ist, da könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ne, YouTube, bla bla bla, guckt mal hier unten. Da gibt's auch noch den Videowochenglück in Textform. Da könnt ihr es nochmal alles nachlesen und auch nachhören, falls ihr unsere Gesichter nicht unbedingt dabei sehen wollt. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.